mit dem neuen Südtirolpass. Zu viel, klagen Pendler. Mehr als 40 Cent je Kilometer mit dem Pkw. Zu viel, klagen Autofahrer. Im Mittagsmagazin Spezial fragen wir, wie viel Mobilität kosten darf oder soll. Brauchen wir kostendeckende, also höhere Preise? Oder müsste der öffentliche Verkehr im Gegenteil wieder günstiger werden? Oder sollten endlich die Autofahrer entlastet werden? Rufen Sie an, diskutieren Sie mit unter der gebührenfreien Nummer 8 3 × 0 144 77. Das Mittagsmagazin Spezial gleich nach den 1 Uhr Nachrichten.
Studio 3. Das Kulturmagazin im Reisender Bozen von Susanne Bartha.
Susanne Bartha begrüßt Sie bei Studio 3. Was hören Sie heute? Das Künstlerkollektiv Claire Fontaine stellt im Museum in Bozen aus. Und die Veranstaltungsreihe Arti Parlando startet wieder. Der Jungunternehmer Michael Reifer spricht über das Kultursponsoring der Firma Frehner und Reifer im Rahmen der Schwerpunktreihe Neue Formen der Zusammenarbeit zwischen Kultur und Wirtschaft. In den Tipps, die eben bei Collegno Contemporary erschienene CD, auf der Markus Hinterhäuser Klaviersonaten von Galina Ustwolskaja spielt und das bevorstehende Konzert des Konzertvereins Bozen. Und abschließend Hans-Karl Peterlini, der über sein neues Buch Heimat zwischen Lebenswelt und Verteidigungspsychose spricht, indem er die politische Identitätsbildung am Beispiel Südtiroler Jungschützen und Marketenderinnen untersucht. Die Musik kommt heute von Dylan von der ganz neuen CD Silence Kills.
Strongest taste, loudest drop, head is filled, the thought unlocked. Strongest taste, loudest drop, head is filled, the thought unlocked. Strongest taste, loudest drop, head is filled, the thought unlocked. Strongest taste, loudest drop, head is filled. You'd be 13, I'd be 35, going to find a place for us to hide. Be together but alone as the need for it has grown. You'd be 13, I'd be 35, going to find a place for us to hide. Be together but alone as the need for it has grown, yeah. Cha-cha, cha-cha, cha-cha. Cha 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 cha. A cave or a shed, a car or a bed, a hole in the ground or a burial mound, a bush or a tree or the Egan Sea will do for me. Cha 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 cha. Cha cha. Cha cha. Oh, I can say that you look pretty. You turn my legs into spaghetti. You set my heart on fire.
Claire Fontaine ist in Frankreich der bekannteste Hersteller von Schulheften und Schreibpapier. Claire Fontaine ist auch der Name eines Künstlerkollektivs, das 2004 in Paris gegründet wurde und derzeit im 4. Stock des Museum in Bozen ausstellt. Claire Fontaine, das sind Fulvia Carnevale und James Thornhill, die sich aber nur als Assistenten der sogenannten Ready-Made-Künstlerin Claire Fontaine verstehen. Museumdirektorin Letizia Ragaglia hat die Schau kuratiert.
Ready-made sind ja eigentlich Objekte, die in einen anderen Kontext gestellt werden, aber auch ready-made als etwas, was es schon gibt und dann noch einmal eben ein neues, sagen wir so, fast ein neues Kleid bekommt. Und in diesem Sinne arbeitet Claire Fontaine, obwohl es ein Künstlerkollektiv ist, aber Claire Fontaine hat sich diesen Namen gegeben von dieser französischen Heftmarke. sehr oft so, dass sie Arbeiten von anderen Künstlern aufnehmen. Und wenn man manchmal eine Arbeit von Claire Fontaine sieht, dann denke ich, das habe ich schon gesehen. In diesem Sinn Ready-Made-Künstler. Aber es hat dann noch eine Bedeutung, und zwar, dass Claire Fontaine wirklich davon abkommen möchte. Und deshalb hatte ich Claire Fontaine ja eigentlich schon 2006 zu dieser Ausstellung Group Therapy eingeladen, wo es darum ging, eben auch Künstlerpraxisen zu analysieren, wo eben sich die Künstler nicht als Subjekt verstehen, das eben ein bisschen so von oben herab, fast vom Sockel herunterschaut und eben der Prozess der Kreation irgendwie so eine fast sakrale Inspiration ist. Hingegen genau das Gegenteil, der Künstler als Arbeiter, der oft im Kollektiv arbeitet, der sehr viele Leute auch in seinen kreativen Prozess mit einbezieht. Und irgendwie auch der Künstler, der, sagen wir, auch für jemand anderen arbeitet.
Die Ausstellung heißt Macchinazioni. Zu sehen sind Videos, Installationen, Ready-Made-Objekte, die sich bei einem zweiten Blick als Diskursgegenstände erweisen, kombiniert mit Texten und Symbolen, die sich als flüchtige, aber umso signifikantere Gesten im Sinne eines Raums an Möglichkeiten herausstellen. Claire Fontaine steht für eine politisch engagierte Kunst. Hier geht es nicht um Recycling, sondern um die Frage, wann und wie symbolische Werte zu echten Werten werden. Arbeit macht Kapital, steht zum Beispiel in Neonschrift zu lesen. Oder Stranieri ovunque, Fremde überall. In der Arbeit Passepartout hängt ein Set von handgefertigten Dietrichen und anderen Werkzeugen, die sich zum Öffnen von Türen eignen, an der Wand.
Kunst von Claire Fontaine ist sozialpolitisch engagiert. Es gibt ja viele Arbeiten von ihnen, die ganz explizit auch auf die Situation, auf die Finanzkrise eingehen. Berühmte Werke wie Capitalism Kills Love, wo sie aber auch sehr angegriffen worden sind. Ich spreche jetzt vom Plural, weil sie ein Kollektiv sind. Eigentlich möchten sie, dass man sagt, wo sie angegriffen worden ist, weiblich Claire Fontaine. Aber wo auch einige Interviewer ihnen vorgeworfen haben, das kapitalistische System zu kritisieren, aber dann gleichzeitig von diesem System zu profitieren. Meine Antwort darauf ist auch, dass Claire Fontaine eigentlich immer sehr konsequent ist in der eigenen Arbeit und dann auch selbst sagt, wir könnten das System gar nicht kritisieren, wenn wir nicht auch Teil dieses Systems, also wir kritisieren es von innen. Das zum einen. Es gibt auch in der Ausstellung Macchinazioni ganz klare Angriffe an, zum Beispiel auch an die Finanzkrise, ein Werk, das der Lehman Brothers gewidmet ist und auch ganz lustig, es ist ein Gadget, das jeder auch nachgoogeln kann, das eigentlich Lehman Brothers verkaufen wollte oder sogar verkauft hat, ein Geschenk für besonders erfolgreiche CEO und aus dem ist dann so ein Spiel geworden, was aber einen Modus Perpetuus nachahmt. Und dieser Modus Perpetuus ist eigentlich der Modus der Wirtschaft, die sich dann aber immer wieder selbst wiederholt und am Ende fast zu einem geschlossenen Kreis wird, der einfach keinen Ausweg mehr hat.
Claire Fontaine beschreibt ihre Arbeit als Befragung politischer Machtlosigkeit und der Krise der Einzigartigkeit, die die zeitgenössische Kunst ihrer Ansicht nach prägt. Macchinazioni ist die erste Ausstellung von Claire Fontaine in einem italienischen Museum. Letizia Ragaglia hat ältere und neue Arbeiten von Claire Fontaine zusammengestellt. Ganz neu zum Beispiel ist die Skulptur Italy, Burned Unburned. Der italienische Stiefel wurde aus Streichhölzern nachgebaut bzw. an die Wand gepinnt. Mehr als 100.000 Zündhölzer, die geradezu darauf warten, angezündet zu werden. Ganz neu auch die Arbeiten, die sich mit dem Werk Karl Andres auseinandersetzen, dessen Skulpturen und Installationen ja kurz zuvor im Museum zu sehen waren. Ziegelsteine, die andere gerne als Material verwendet, werden bei Claire Fontaine in Buchhüllen gewickelt. In die Hülle des Buchs des französischen Theoretikers Gilles Deleuze, Différence Repetition.
Einmal auf Deutsch und einmal auf Italienisch, noch einmal eine Anspielung auf die Südtiroler Situation und vielleicht noch einmal erklärt, was Claire Fontaine ist. Denn eigentlich sagt er da, und ganz zusammengefasst, Gilles Deleuze in seinem Buch, wir glauben, es gibt in der Geschichte immer wieder Wiederholungen, aber jede Wiederholung bringt auch eine Veränderung mit sich.
Die Ausstellung Machinazioni von Claire Fontaine, kuratiert von Letizia Ragaglia, ist bis 13. Mai im Museum in Bozen zu sehen. Und wir bleiben noch kurz beim Museum. Die Vortragsreihe Arti Parlando startet wieder. Und zwar am 29. Februar. Mehr dazu von Andreas Habkemeyer.
Arti Parlando ist eine Kooperation zwischen der Universität und dem Museum. Es ist eine Vortragsreihe, in der auf verständlichem, aber trotzdem hohem Niveau aktuelle Themen besprochen werden sollen. Und das Thema des Jahres 2012 ist Global Art, New Public. Das heißt, es geht also einerseits um Kunst und es geht um eine neue Öffentlichkeit. Natürlich kommt neben Kunst eben auch Design zum Tragen. Was ganz wichtig ist, ist also, dass wir eine nicht nur europäische Perspektive einnehmen, sondern bewusst Kuratoren oder Designer oder Künstler einbeziehen, die außerhalb Europas auch wirken. Ganz bewusst sind drei Vortragende einbezogen, die außerhalb Europas aktiv sind. Da haben wir zum einen einen Designer, der halb Deutscher, halb Ägypter ist und in Kairo arbeitet. Wir haben Cuauhtémoc Medina, einen mexikanischen Kurator. Und im Chamber of Public Secrets ist Khaled Ramadan, ein Libanese, aktiv. Diese drei Referenten zusammen mit den beiden anderen, Rein Wolf, einem Holländer, und dem uns bekannten Rudolf Stingel, dem Iraner, der in New York arbeitet. Diese drei werden also aus verschiedenen Perspektiven auf Kunst, auf Design, aber auch auf neue Formen des Umgangs mit der Öffentlichkeit und des Auftretens in der Öffentlichkeit von Kunst und Design sprechen.
Andreas Habkemeyer war das. Die Vortragsreihe Arti Parlando startet am 29. Februar um 20 Uhr in der Universität Bozen. Erster Gast, erster Redner ist Sven Anwar Bibi. Er ist Designprofessor und spricht über die Verbindung internationales Design und Standort Kairo. Mehrere Informationen dazu unter www.museum.it.
Tip, tapping, hours, tip, tapping, bounce around.
Neue Formen der Zusammenarbeit zwischen Kultur und Wirtschaft ist das Thema einer Reihe von Berichten in Studio 3. Veränderte Rahmenbedingungen verlangen nach neuen Modellen dieser Zusammenarbeit. Wirtschaft, Kultur ist auch das Thema, mit dem der Bewerbungsprozess zur europäischen Kulturhauptstadt 2019 vorangetrieben wird. Wie kann diese Wechselbeziehung aussehen in einer Zeit der sinkenden öffentlichen Haushalte? Kulturveranstalter äußern sich dazu regelmäßig, Unternehmer kaum. Daher hat es mich interessiert, vor allem bei Ihnen nachzufragen. Heute spricht der Jungunternehmer Michael Reifer über die Sponsoring-Praxis von Frehner und Reifer. Das Unternehmen bietet maßgefertigte Kundenlösungen in den Bereichen Engineering, Fertigung, Montage und Service, Sonderentwicklungen für Gebäudehüllen, exklusive Konstruktionen in Glas, Metall und anderen Materialien. Frehn und Reifer hat zum Beispiel Projekte für die BMW-Welt München, für die Akademie der Künste München, für das Vitra-Haus in Weil am Rhein, für die Universität Brixen und die Eurag verwirklicht. Das Kultursponsoring von Frehner und Reifer ist aus dem Firmenhintergrund herausgewachsen, erklärt Michael Reifer.
Das heißt, Kulturbereich bei Frehner und Reifer wird vor allem im Musikbereich gesponsert. Und das einfach aus dem Grund, sage ich jetzt mal, dass mein Vater, also Gründer des Unternehmens, selber auch Musikant ist, im klassischen Sinne, also Blasmusik pur, mit ein bisschen gehobenem Anspruch jetzt mittlerweile. Ich muss zusätzlich sagen, es sind sehr viele Mitarbeiter aus dem Unternehmen Frehner und Reifer bei derselben Musikkapelle oder bei anderen.
Die letzten 10 Jahre hat Frehner und Reifer auch die Brassband Pfeffersberg maßgeblich unterstützt. 9 Jahre hat Michael Reifer selbst in der Band gespielt. Im Unternehmen ist er für Forschung, Entwicklung und Innovation zuständig. Er ist studierter Bauingenieur und macht gerade einen Master für Business Administration in Deutschland. Im Kultursponsoring neue Wege zu gehen, das kann sich Michael Reifer durchaus vorstellen.
Ja, das wird dann größtenteils meine Aufgabe werden. Also wenn man sich wirklich Kreativitätsgeschichten und solche Dinge, Innovation ein bisschen anders denkt, dann könnte Kultur, vor allem Kunst, Darstellende, wie auch immer, nicht nur jetzt die musikalische Richtung, ganz gut Platz finden. Also in meinem Kopf gibt es da schon ein paar Konzepte. Natürlich müsste man die mit den Senioren dann auch mal durchsprechen. Grundsätzlich mir, was ich sagen kann, mir ist wichtig, dass einmal sollte man irgendwie emotional berührt sein, und zwar als Gesamtorganisation. Das heißt, ein großer Teil der Mitarbeiter muss auch dafür begeisterbar sein. Und das heißt dann im Umkehrschluss, also diese Sparte Kunst oder diese Art Kunst, in die man dann investiert, die muss zu uns passen. Es kann auch sein, dass dann Künstler irgendwie integriert werden bei gewissen Innovationsprozessen, wenn man noch vielleicht neue Technologien entwickelt oder solche Dinge. Also da ist viel denkbar. Aber ganz wichtig, wer sind wir? Das wissen wir mittlerweile. Wir sind bodenständig, wir sind innovativ, also da ist schon mal so ein bisschen Spannung drinnen, und die Spannung muss noch die Art von Kunst, die wir dann sponsern wollen, auch ausstrahlen. Und dann kann man auch das ganze Unternehmen, die ganze Organisation, die Mitarbeiter damit abholen.
Sponsoring wird zum Teil nach wie vor verstanden als ein Geben und Nehmen insofern, dass man ein Logo abgibt, dafür Geld dann auch gibt. Die Kulturveranstalter nehmen dieses Logo. Eine wirkliche Partnerschaft verlangt aber dann doch viel mehr. Sie als Unternehmer, wie Sie gesagt haben, die Sie vielleicht auch neue Wege gehen möchten, was brauchen Sie von Kulturveranstaltern? Worauf legen Sie Wert?
Gute Frage. Natürlich ist es momentan auch so, dass man ab und zu dann wieder mal auf vermehrtes Anfragen mal vielleicht den Geldbeutel aufmacht. Aber wie Sie schon gesagt haben, diese Bindung, die dadurch entsteht, ist dann nicht da. Nicht in dem Maße, wie ich es vorher beschrieben habe. Es geht auch, das ist bei Sportsponsoring genau dasselbe. Den Bereich gibt es ja auch bei uns. Für mich ist wichtig, dass man ein Umfeld schafft, wo praktisch das Sponsorisierte und der Sponsor in Kooperation kommen. Sonst gibt es keine Bindung. Sonst ist es immer nur. Also für mich soll Kunstsponsoring, Kultursponsoring auch kein Prestige sein. Es soll für beide einen Wert generieren. Und sonst macht es für mich keinen Sinn. Sonst wird Kunst wie so oft zur Spekulation, und das ist nicht mein Werteverständnis. Und das passt auch nicht zu Frehner und Reifer.
Sie haben angesprochen, dass Frehner und Reifer ein sehr innovatives Unternehmen ist.
Welche Kunst, was Sie vorher gesagt haben, würde denn zu Ihnen passen? Oder was sehen Sie auch zu Ihnen passen? Hat das dann auch etwas damit zu tun, dass sich das Unternehmen damit identifiziert, dass das zum Beispiel auch wirklich in die Unternehmenskultur mit einfließen kann?
Also ich habe ja vorher schon davon gesprochen, dass man das Bodenständige haben sollte. Auf der anderen Seite das Dynamische, wofür Frener Reifer steht. Eines ist diese Innovation, eben das Dynamische. Und das andere ist eben das Traditionelle, auch das Handwerk. Also für mich jetzt nicht konkret, sondern einfach mal abstrakt gedacht, muss eine Aktion, Kooperation mit einem Künstler oder mit einem Kunstveranstalter schon ein bisschen in das Handwerkliche gehen. Und mir geht es auch immer so, wenn ich dann wieder mal Zeit habe, auf eine Vernissage zu gehen, wenn ich die Einführung jetzt zeitlich nicht mehr schaffe und einfach vor dem Kunstwerk stehe, mich sprechen auch in diesem Werteverständnis der Firma einfach eher Kunstwerke an, wo ich sage, okay, da ist Handwerk dahinter. Also da hat sich der Künstler, sei es konzeptionell, das gehört zum Handwerk des Künstlers dazu, Gedanken gemacht. Das muss spürbar sein, also in der Konzeption und dann vor allem auch in der Umsetzung. Also das muss ungefähr so laufen wie bei uns in der Firma und auch spürend erlebbar sein. Sonst kann mich und wahrscheinlich auch dann die Organisation das Thema überhaupt nicht emotional berühren. Und wenn man die Leute nicht emotional berührt in irgendeiner Form, das ist in der Darstellung Kunst eh schon schwierig genug, da hat es die Musik leichter, dann kann man eine ganze Organisation auch mit dem Thema nicht abholen.
Südtirol bewirbt sich mit Venedig und dem Nordosten Italiens als Kulturhauptstadt für 2019. Thema ist Kulturwirtschaft. Als Unternehmer, als Jungunternehmer, was versprechen Sie sich von so einer Veranstaltung beziehungsweise vielleicht auch von einem solchen Bewerbungsprozess? Ist das etwas, was schon bis zu Ihnen gekommen ist?
Ja, in Abrissen schon. Die Meinungen momentan sind sehr kontrovers. Wie passt Südtirol zu Venedig, also die alte Handelsstadt? Und hier haben wir dieses nicht mehr so bäuerlich, aber doch noch bäuerlich geprägte Land mit sehr viel Tourismus, also grundsätzlich ganz verschiedene Grundkonstellationen. Also ich habe mir dazu noch nicht viele Gedanken gemacht, ganz ehrlich gesagt. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das irgendwie zusammenwachsen kann. Aber ehrlich gesagt fehlen mir jetzt da ad hoc auch die Ideen dazu.
Was können, denken Sie, Kunst, Kultur und Wirtschaft voneinander lernen?
Ja, was mir, also die Wirtschaft von der Kunst lernen kann, oder ist einfach das, sich von gewissen Tatsachen distanzieren zu können im Sinne eines Abstraktionsprozesses. Die Wirtschaft lebt meistens in der Vergangenheit und in der Gegenwart, also Zahlen, Zahlen, Zahlen. Die Kunst schaut mehr in die Zukunft, schafft sich mehr Freiräume, Dinge einfach anders zu betrachten. Für mich persönlich jetzt ist das schon ein guter Denkansatz. Wenn man in einem gewissen Maße Abstraktionsvermögen auch zum Beispiel ein Unternehmen in der Organisation implementiert, kann man kreativer sein und auch innovativer. Das einzige Manko ist meistens die Zeit oder das Nichtvorhandensein der dafür notwendigen Prozesse.
Das Geld für Sponsoring ist bei Frener und Reifer nicht Teil des Marketingbudgets, sondern kommt direkt aus dem Überschuss, jedes Jahr neu, je nach Bedarf und Möglichkeiten. Die Wirtschaftskrise hat die Kultur längst erreicht. Im Gegensatz zu den USA etwa, wo Kultur wenig staatliche Förderung genießt und damit einer Wirtschaftsrezession besonders ausgesetzt ist, sind die Kulturinstitutionen hierzulande überwiegend öffentlich finanziert. Privates Sponsoring spielt jedoch im professionalisierten Südtiroler Kulturbetrieb zunehmend eine wichtigere Rolle, vor allem im Festival- und Veranstaltungsbereich. Die Wirtschaftskrise ist ein Prüfstein für das kulturelle Engagement der Unternehmen, andererseits aber auch für die Kreativität und Professionalität der Veranstalter. Wie sieht Michael Reifer die gesellschaftliche Verantwortung des Unternehmers?
Die Verantwortung eben, wenn man solche jetzt die Musikvereine zum Beispiel anschaut, ist einfach die, dass man auch der Jugend was bietet, sich in einen Verein zu integrieren. Weil man kennt ja jetzt die ganzen Geschichten, Social Networks, dass sie nicht total in den vier Wänden eingesperrt bleiben und sich überhaupt nicht mehr in den realen Netzwerken zuwenden. Und die Musik ist was Menschen zusammenbringt. Manchmal auch nur für kurze Zeit, das emotionale, gemeinschaftliche Erlebnis zu haben. In unserem Verein ist es zum Beispiel wirklich hartes Arbeiten, damit auch das rauskommt, was dann eben rauskommen soll. Aber es gibt eben diese Hochgefühle und das ist mir auch wichtig, wie ich es vorher angesprochen habe, egal welche Kunstform. Also es muss immer meines Erachtens ein emotionaler Kontaktpunkt sein. Sei es darstellende Kunst, Kunst mit Unternehmen, also eine emotionale Schnittmenge oder eben bei diesem bisher beim Musikverein, bei der Brassband, dass einfach was Emotionales zurückkommt, wenn ich dann das Konzert besuche und nicht selber spiele, dass man zumindest das vermittelt kriegt, man hat in dieser digital vernetzten Welt jetzt einen Beitrag geleistet zur analogen Vernetzung, wenn ich es so sagen darf.
Also Public-Private Partnership ein gangbarer Weg?
Ja, ich denke schon. Also auf die Frage noch ganz zu antworten, natürlich, wenn sich die öffentliche Hand zurückzieht, dann hat man jetzt drei Player, dann muss man sich über andere Modelle unterhalten. Man natürlich kann sich schon vorstellen, dass an steuerlich was drinnen ist, ganz offen gesagt. Irgendwo muss man ja was auch zurückkriegen. Wenn ich sage, ich übernehme mehr soziale Verantwortung, was normalerweise die öffentliche Hand, der Staat hat, dann möchte ich auch was zurückhaben, ganz klar.
Klare Worte von Jungunternehmer Michael Reifer zu den Rahmenbedingungen für privates Sponsoring. Nächste Woche spricht Werner Kustatscher von Beton Eisack über die Kultursponsoring-Praxis der Firma. Und nun zu den Tipps der Woche. Im Tipp eine CD, die eben bei Collegno Contemporary erschienen ist. Markus Hinterhäuser spielt Klaviersonaten von Galina Ustvolskaya. Sie gilt als die geheimnisvollste, scheueste, aber auch als die konsequenteste und kompromissloseste russische Pianistin des 20. Jahrhunderts. Kennzeichen nahezu aller Kompositionen von Galina Ustvolskaya ist der Hang zu Extremen. Klavier, wie gesagt, Markus Hinterhäuser. Mit der Musik des 20. Jahrhunderts ist Hinterhäuser seit langem vertraut. Er spielte das Klavierwerk von Arnold Schönberg, Alban Berg und Anton Webern ein. Er beschäftigte sich intensiv mit Luigi Nono, Karl-Heinz Stockhausen, Giacinto Scelsi, Galina Ustvolskaya und John Cage. In den letzten Jahren war er vor allem als Veranstalter aktiv. Zuletzt als künstlerischer Leiter der Salzburger Festspiele 2011. 2014 übernimmt er zusammen mit Schermin Langhoff die Leitung der Wiener Festwochen. Wie kommt er da noch zum Klavierspielen?
Ich spiele hin und wieder, ich konzerte, ich übe. Das ist natürlich in den letzten Jahren weniger geworden, aber andererseits war ich auch nie so ein Vielspieler, dass ich da irgendwie in größte Verlegenheit gekommen wäre. Es ist weniger geworden und ich habe in den letzten Jahren meinen Schwerpunkt deutlich auf meine Arbeit bei den Salzburger Festspielen verlegt, was aber für mich kein Qualitätsverlust ist. Also ich beschäftige mich ja mit etwas, was mich vital interessiert, nämlich mit Musik. Und ob ich jetzt selber spiele und dadurch versuche, etwas mitzuteilen oder ob ich andere einlade zu spielen, und dadurch etwas mitzuteilen, ob ich versuche, so ein Gedankengebäude zusammenzustellen, ob ich versuche, Gedankenmusik hier irgendwie stattfinden zu lassen. Das ist für mich eine Form der Beschäftigung mit dem, was für mich lebenswichtig ist.
Markus Hinterhäuser war das. Die CD Galina Ustvolskaya Piano Sonatas ist eben bei Collegno Contemporary erschienen. Hier noch ein kurzer Ausschnitt. Markus Hinterhäuser war das. Und wir bleiben noch kurz bei der Musik. Zu mir ins Studio ist Yvonne Miracolo gekommen von der Klassikabteilung des Reisenders Bozen und sie wird uns kurz über das bevorstehende Konzert im Konzertverein Bozen berichten. Yvonne, was ist dort am Freitag zu hören?
Am Freitag ist die Tapiola Sinfonietta, also ein Orchester aus Finnland, zu Gast, ungefähr also mit einem fixen Bestand von 40 bis 45 Musikern. Der Dirigent ist Mario Venzago und es gibt auch eine Solistin, eine Violinistin, Alina Pogotschkina, die das wunderbare und berühmte Violinkonzert von Mendelssohn in E-Moll Opus 64 spielen wird. Das ganze Konzert wird dann natürlich im Konzerthaus und nicht im Konservatorium stattfinden. Das Konservatorium ist eigentlich die fixe Stätte des Konzertvereins. Aber mit einem solchen Ensemble muss man fast in das Konzerthaus ausweichen.
Du hast uns auch eine kurze Musikprobe mitgebracht. Was werden wir hören?
Das ist der Anfang des ersten Satzes aus diesem Violinkonzert von Mendelssohn. Ich glaube, das ist eines der schönsten, die jemals komponiert worden sind.
Mendelssohn also am 17. Februar ab 20 Uhr im Konzerthaus in Bozen. Eine Veranstaltung des Konzertvereins Bozen ist das. Yvonne, du beobachtest und bist sozusagen auch Teil des Musikbetriebs hier seit sehr langer Zeit. Der Konzertverein Bozen ist eine sehr verdienstvolle Institution, die schon sehr lange sehr gut auch arbeiten. Welche Rolle spielen sie deiner Meinung nach im Musikleben von Bozen oder auch im Südtiroler Musikleben?
Ich würde eben sagen, nicht nur von Bozen, sondern von Südtirol. Der Konzertverein hat sich wirklich in den letzten Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, etabliert als fixer Bestandteil des Kulturlebens in Südtirol, in Bozen. Dr. Josef Lanz ist der künstlerische Leiter seit vielen, vielen Jahren. Und ihm ist es immer gelungen, wirklich sehr interessante Programme für jede Saison zusammenzustellen. Und ich finde sehr beeindruckend, dass an sich in Südtirol, wissen wir, wird sehr viel geboten. Und das war eben auch ein Beispiel. Am 8. Februar war ja diese Oper, diese Kammeroper The Tyrant im Stadttheater Bozen. Gleichzeitig war eine Veranstaltung des Konzertvereins, also da war das Ebenquartett im Konservatorium und beide Veranstaltungen waren sehr gut besucht. Ich glaube, dass der Konzertverein Bozen auch mit dazu beigetragen hat, das Publikum zu sensibilisieren und trotz dieser Temperaturen doch das Haus zu verlassen, um sich in einen Konzertsaal zu begeben.
Der Sender Bozen schneidet ja das kommende Konzert mit. Welche Veranstaltungen, interessante Konzerte deiner Meinung nach stehen noch auf dem Programm heuer?
Ich sehe hier am 14. März zum Beispiel ist das Klenke-Quartett zu Gast mit Werken von Joseph Haydn, von Benjamin Britten und von Claude Debussy. Und dann ein sehr interessantes Programm am 28. März. Da ist ein Duo, Klavier und Bratsche. Also sehr selten zu hören in dieser Kombination. Das sind Nils Mönkemeyer spielt die Bratsche, Elena Nesterenko das Klavier mit Werken von Schumann, von Rebecca Clark und von Dmitri Schostakowitsch. Aber ich glaube, ein Highlight wird wahrscheinlich der 13. April sein, wo im Konservatorium von Bozen keine geringere als Anna Gurari, also die Pianistin, die bekannte Pianistin, auftreten wird mit mehreren Werken von Frédéric Chopin und mit den 24 Préludes Opus 11 von Scriabin.
Vielen Dank, Yvonne Miracolo. Wie gesagt, das nächste Konzert findet am 17. Februar um 20 Uhr im Konzerthaus in Bozen statt. Nähere Informationen zum Programm gibt es unter www.konzertverein.org.
Sea Tower is your crystal. The pirate stole it, oh no. The pirate stole it, oh no. Sea Tower, did your crystal go? Sea Tower is your crystal. Stole it, oh no. The pirate stole it, oh no. She told her, did your crystal go? Hey boy, the robots are gonna help us find a crystal. They're gonna help us find a crystal. The robots are going to help us find a crystal. The robots are gonna help us find a crystal. They're gonna help us find a crystal. The robots are going to help us find a crystal. Oh, where is your crystal? The pirate stole it, oh no. The pirate stole it, oh no. Boy, where did your crystal go? Oh, where is your crystal? The pirate stole it, oh no. The pirate stole it, oh no. Boy, where did your crystal go? The robots are gonna help us find a crystal. They're gonna help us find a crystal. The robots are going to help us find a crystal. The robots are gonna help us find a crystal. They're gonna help us find a crystal. The robots are going to help us find a crystal.
Zwischen Lebenswelt und Verteidigungspsychose heißt das neue Buch von Hans-Karl Peterlini. Er untersucht darin die politische Identitätsbildung am Beispiel Südtiroler Jungschützen und Marketenderinnen. Seine journalistische Erfahrung verbindet er hier mit später erworbenen erziehungs- und bildungswissenschaftlichen Studienkenntnissen, um, Zitat, das Phänomen Südtirol mit diesem Theoriemodell neu zu verstehen. Aber auch eigene lebensweltliche Erfahrungen spielen eine Rolle, denn Hans-Karl Peterlini war in seiner Jugend auch eine Zeit lang bei den Schützen mit dabei.
Die Annahme ist sicher diese Faszination, die im Begriff wie Heimat mit allem, was dazugehört, mit allen Vorstellungswelten, die davon stark mitgeprägt werden, was diesen Begriff so faszinierend macht, dass bei uns hier, Südtirol, eigentlich Heimat ein Kernbegriff der politischen Identität ist. Dass es ein Gut ist, für das eine ganze Bewegung im Verteidigungsauftrag steht, die Schützen, für das auch Kinder sich so stark begeistern lassen, dass sie sagen, also sie wollen die Heimat verteidigen, deshalb sind sie bei den Schützen, was Jugendliche begeistert, mitreißt und bis in die aktuellste Gegenwart also wirklich in den Bann zieht.
Der Begriff Heimat ist ja ein sehr komplexer Begriff. Also in deinem Buch schreibst du auch viele Seiten über den Heimatbegriff. Mit welchem Begriff bist du an dieses Buch herangegangen? Welchen Begriff legst du deiner Untersuchung sozusagen auch als Folie, als Hintergrundfolie zugrunde?
Ja, ich weiß nicht, ob es ein Begriff ist. Es ist sicher ein Begriff. Es ist vielleicht weniger der Begriff, der in der deutschen Romantik seine stärkste Verdichtung erfahren hat. Also Heimat als Gegenwelt zu Verlorenem, als Gegenentwurf zu einer Welt, in der wir fremd sind. Aber es ist diese Ebene natürlich auch. Ich glaube, ausgegangen bin ich schon doch von dem, was wir so als Heimat hier empfinden. Ich bin hier aufgewachsen, ich gehöre dazu. Ich kann mich da auch nicht ganz herausnehmen, ein Stück weit. Also muss ich mich da auch selbst also beforschen. Heimat einmal als etwas sehr Lebensweltliches, und das kommt dann auch im Buchtitel zum Ausdruck. Also einfach dieses schöne Land, wo uns das Herz aufgeht, wenn wir durch einen Wald gehen oder auf eine Almwiese schauen oder die Berge, die Flüsse, also alles, was wir hier haben, mit seinen vielfältigen Reizen. Diese lebensweltliche Heimat ist auch sehr vielfältig. Und zugleich dieser seltsame, beinahe abgehobene politische Begriff von Heimat, der uns in die Pflicht ruft, der auch diese Schönheit und dieses Flimmern der Vielfalt verliert, zu uns einer Bedrohungsbotschaft. Diese Heimat ist in Gefahr, du musst sie schützen. Also diese Heimat wird ständig von irgendjemandem, ob es ihn nun gibt oder nicht, manchmal real, oft irreal, einer großen Gefahr ausgesetzt und das ruft uns in die Pflicht.
Es geht um politische Identitätsbildung am Beispiel Südtiroler Jungschützen und Marketenderinnen. Du hast davon gesprochen, also diese Verbindung des Heimatbegriffs eben mit diesem Verteidigungsauftrag. Was macht das immer noch so attraktiv, auch wenn es, wie gesagt, auch keine realen Gefahren gibt?
Ich glaube, da spielt Altes und Neues fatal oder auch fruchtbar, je nachdem, wie man es sehen will, zusammen. Nämlich, das Alte wäre doch diese über Jahrhunderte gehende Prägung unserer Tiroler Kultur. Das ist natürlich eine Floskel, aber es ist auch etwas sehr Gegenwärtiges. Wozu sagen, da im Vordergrund unserer Geschichtsauffrischung immer steht, dieses Land war immer Bedrohungen ausgesetzt. Es hatte immer einen großen Eigenstolz auf sein eigenes gehabt. Da wäre eigentlich immer alles in Ordnung gewesen, so erinnern wir das, wenn nicht immer von draußen irgendetwas Böses oder irgendein Böser hereingekommen wäre. Und den müssen wir dann wieder aus dem Land werfen, müssen schauen, dass wir nicht unterworfen werden. Also das kommt von alt her, wirkt aber in die Gegenwart hinein. Und das Neue, das sich mit diesem fatal oder furchtbringend verbündet, wäre dann also diese Entgrenzung, die wir erleben durch die Globalisierung, dieser Verlust von gewohnten Sicherheiten, die vielleicht früher auch als Fesseln empfunden wurden, also diese Einengung in gewisse Räume, in sicher abgegrenzte Räume, die Globalisierung, die uns praktisch der ganzen Welt aussetzt, die uns vielleicht so entfremdet, wie es der Mensch in der Industrialisierung erlebt hat, noch einmal entfremdet und eine Sehnsucht fördert nach dem Kleinen, nach dem Überschaubaren, nach dem doch wieder Begrenzten.
Du hast die Globalisierung angesprochen. Die Welt vernetzt sich immer mehr, sie wird komplexer, vielfältiger. Vor kurzem war die Soziologin Elisabeth Beck-Gernsheim hier in Bozen. Sie hat mit ihrem Mann Ulrich Beck gemeinsam ein Buch geschrieben, wo es um die sozusagen globalisierte Familie geht. Sie haben den Begriff der Weltfamilie eingeführt. Das heißt, dass es eigentlich kaum mehr in einer Familie nicht irgendjemand gäbe aus einem anderen Land, von einer anderen Kultur, anderen Sprache. Jetzt ist dieses Zurück auf eine ganz klare Identität, also auch zu verstehen als eine Gegenbewegung. Sind Menschen heute einfach überfordert, denkst du hier? Sind das einfach auch einfache Antworten, die gesucht werden auf eine sehr komplex gewordene Welt, auf komplexe Fragestellungen? Oder wäre das vielleicht doch ein bisschen zu kurz gegriffen?
Ich glaube, die Komplexität spielt eine sehr große Rolle. Auch die Wahrnehmung der Komplexität. Vielleicht war die Welt immer komplex, aber es war leichter möglich, sich eine einfache, kleine, überschaubare Welt vorzustellen. Und in der war Mann, war Frau dann daheim. Das geht nicht mehr. Also die Komplexität ist unübersehbar. Jeder sieht sich dieser Komplexität gegenübergestellt und ein Stück weit auch ausgesetzt, fühlt sich verloren darin. Und das fördert doch, glaube ich, etwas, was es immer schon gab, das Bedürfnis nach Klarheit, nach Sicherheit. Vielleicht sind an extreme existenzielle Bedrohungen, denen der Mensch früher viel stärker ausgesetzt war, also da war Leben einfach in noch höherem Maße lebensgefährlich als jetzt, an die Stelle dieser ständigen existenziellen Bedrohung, dass ich überhaupt keine Sicherheit habe wie der Mensch des Mittelalters. Er konnte morgen verhungern oder tot sein oder von jemandem überfallen werden. An die Stelle dieser großen Unsicherheiten von früher ist diese Unsicherheit durch das Bewusstwerden und zum Teil auch durch die Zunahme der Komplexität unseres Lebens getreten. Wir fühlen uns in unserem eigenen Leben eigentlich in keiner Ecke mehr ganz sicher, wenn wir Sicherheit brauchen. Die Frage ist, ob wir es nicht schaffen, sozusagen unser Verständnis von Leben zu ändern und uns mit diesen Unsicherheiten durch Komplexität auch wohlzufühlen, mit ihnen zu spielen, ein kreatives Spiel einzugehen. Aber das erfordert ein Wachsen in der Identität, die bereit ist, sich zu fragmentieren, und aus dem Fragmentieren sozusagen viele kleine Teile eines Spiegels macht und da an diesem Spiel dann Gefallen findet. Die andere Reaktion und häufig anzusehen ist der Rückzug in die sichere, klare, dann auch betonierte Identität. Ich bin Deutscher, ich bin Italiener, ich bin dies oder jenes und darin finde ich den Halt.
In seiner Untersuchung zum Heimatgefühl junger Südtiroler Schützen und Marketenderinnen hat Hans-Karl Petalini auf Interviews zurückgegriffen, die er bereits 1997-98 für die Ausstellung Sehnsucht Heimat in Hall in Tirol führte. Im Rahmen eines Forschungsprojektes traf er diese jungen Leute von damals nach über 10 Jahren wieder, interviewte sie erneut und schaute sich die Veränderungen ihrer lebensweltlichen und politischen Vorstellungen an. Für die Aufbereitung der Ergebnisse hat er sich auf 2 theoretische Modelle gestützt.
Die Psychoanalyse ist ein wertvolles Verständnismodell überhaupt für Identitätsbildung. Warum entwerfen wir solche einerseits Traumwelten wie Heimat, in der alles heil ist, die dann aber auch gefährdet ist von Angreifern, von Menschen, die von außen kommen, und zugleich auch für das Verständnis von Bedrohungsbildern. Warum entstehen sie? Warum brauchen wir diesen bösen Wolf im Fenster, damit wir uns herinnen, daheim in der Stube wohlfühlen? Da ist sie sehr wertvoll. Mir schien sie nur etwas zu kurz greifen, da wo sie zum Totschlagargument für alles wird. Also dann ist halt alles das Geburtstrauma oder dann ist alles die gute Mutter oder die böse Mutter oder der fehlende Vater oder der übersorgende Vater. Und wir sind dann auch schnell bei Erklärungen, die uns nichts mehr bringen. Also einerseits sehr wertvoll, andererseits als einziges Verständnismodell doch wieder zu kurzgreifend. Und da kam wie ein Geschenk dieses Modell von Jürgen Habermas, mit dem ich mich dann intensiv auseinandergesetzt habe, der im Grunde 2 Dimensionen von Wirklichkeit aufzeigt, nämlich die Lebenswelt. In der Lebenswelt kommen Menschen miteinander zurecht, haben Konflikte, haben auch Sorgen, haben Krisen, aber irgendwie schaffen sie es, sich untereinander auszumachen. Und das schien mir so wie ein Abbild von unserer Südtiroler Lebenswelt. Auch da kommen wir ja eigentlich zurecht. Es gibt kaum nachbarschaftliche Konflikte, nur weil jemand deutsch oder italienisch ist. Es gibt auch da, wo Migranten leben, nicht wirkliche Konflikte zwischen den Menschen. Die Lebenswelt hat eine enorme Ressource zum Zusammenleben, zum Miteinander irgendwie zurechtkommen. Das ist nicht immer ideal, nicht immer verklärend zu sehen, aber es geht. Der zweite Teil dieses Modells sind die Systeme. Und die Systeme greifen jetzt laut Habermas teilweise strukturierend, teilweise aber auch zerstörend, kolonialisierend nennt er es, in die Lebenswelt ein. Und diese Systeme gehorchen immer einem einzigen Steuerungsmedium. Also das System Politik wäre dann, das Steuerungsmedium ist die Macht. Entweder ich habe sie oder der andere hat sie. Und das erklärt nun, warum wir auf der Ebene des politischen Systems hier bei uns in Südtirol sehr wohl dauernd Konflikt haben. Da geht gar nichts. Auf der Ebene des Systems, das wären der Streit um Denkmäler, der Streit um den ethnischen Proporz, solange er eine Bedeutung hatte. Jetzt hat er keine mehr, also hat auch der Streit aufgehört. Der Streit um Attentate, ja oder nein, waren die gut, waren die schlecht, das sind alles Fragen, die zum politischen System gehören. Und da ist das Miteinander zurechtkommen so schwierig, weil es, wenn Macht das Steuerungsmedium ist, bedeutet, wenn ich nicht die Oberhand behalte im Diskurs, wenn ich nicht sozusagen gewinne, dann verliere ich zumindest das Gesicht, wenn nicht die Macht.
Dauerstreit in der Politik und in den Medien ist also dann die Folge. Hans-Karl Petalini über die Ergebnisse seiner Untersuchung.
Es ist interessant, dass alle diese jungen Leute und auch die ganz radikalsten, also von vor 10, 12 Jahren, eigentlich schon eine Lockerung ihrer Ansichten zeigen. Wenn sie darüber sprechen, dann wird manches viel relativer gesehen. Also diese Idee, dass Südtirol unbedingt von Italien weg muss, ist bei dieser Gruppe viel weniger stark geworden. Ich habe das versucht, in einen Zeitbogen zu stellen. Wie hat sich außerhalb dieser kleinen Gruppe von Jugendlichen und erwachsen gewordenen Menschen, wie hat sich außerhalb die politische Stimmung geändert? Und da konnte ich aufgrund statistischer Daten, aufgrund von Wahlergebnissen, aufgrund auch dessen, was wir spüren als hier lebende Menschen, da konnte ich doch feststellen, eigentlich hat die Radikalisierung, hat die Ethnifizierung zugenommen, ist stärker geworden. Die Schützen sind eine viel stärkere politische Kraft als vor 12 Jahren, sind nicht mehr so ein bisschen im Eck als Außenseiter, sondern bestimmen oft den politischen Diskurs mit ihrem Trommelgewirbel mit, prägen ihn, treiben die Politik ein Stück weit auch vor sich her, wenn wir sehen, welche Angst es gibt, dieses Mussolini-Fries nicht zuzudecken, sondern vielleicht nur kreativ umzudeuten. Das heißt, es hat die Radikalisierung zugenommen, die patriotische Idee hat großen Auftrieb, in dieser Gruppe aber, die natürlich eine Wandlung erfahren hat durch ihr Älterwerden, durch verschiedene Lebensereignisse, durch Bildungswege, in dieser Gruppe aber hat die Radikalität beim einen mehr, bei der anderen weniger abgenommen. Das heißt, kontrazyklisch. Also wäre eine Vermutung, keine Sicherheit, durchs Leben kommen, Erfahrungen sammeln, da und dort anstoßen, einen Bildungsweg gelingend zu Ende führen, aber auch in einem Bildungsweg scheitern, sind Erfahrungen, sind das, was Habermas die Problematisierung der Lebenswelt nennt, die einen Bewusstseinszuwachs bringt, die auch einen Identitätszuwachs bringt im Sinne von, ich werde etwas sicherer in meinem Leben, ich kenne jetzt das Gute und das Schlechte ein bisschen besser, ich weiß, wie es ist, auf die Nase zu fallen, aber ich habe es überlebt. Ich habe aber auch erlebt, oh, ich kann erfolgreich sein und das macht mich als Person um das bisschen sicherer, dass ich die phantasmatische Idee einer hundertprozentigen Betonidentität eher ein bisschen aufgeben kann. Also ich komme ein bisschen besser mit mir zurecht.
Hans-Karl Peterlini war das. Sein sehr interessantes Buch Heimat zwischen Lebenswelt und Verteidigungspsychose, in dem er die politische Identitätsbildung am Beispiel Südtiroler Jungschützen und Marketenderinnen untersucht, ist im Studienverlag erschienen. Das war Studio 3. An der Technik war Thomas Rieder. Redaktion Renate Gamper. Die Musik kam heute von Dylan, von der CD This Silence Kills. Studio 3 gibt es auch auf Podcast. Den Link finden Sie unter www.senderbozen.3.it. Nächste Woche ist Faschingsdienstag, das heißt Studio 3 entfällt am Abend. Sie hören Studio 3 dafür Mittwoch in der Früh. Susanne Barter verabschiedet sich.
Verkehrsmeldezentrale mit einer Meldung. Die Landesstraße in Oberbozen wird heute von 10 bis 11 Uhr wegen Arbeiten gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet. Das war's. Gute Fahrt.
Reisender Bozen, die Zeit.